Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Wie stark ist das Kommando Spezialkräfte durch rechtsextreme Strukturen geprägt? Und kann es für die Eliteeinheit der Bundeswehr noch eine Zukunft geben? Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt auf eine Erneuerung von innen und legte ihre Vorstellungen heute dem zuständigen Ausschuss vor. Thema gleich hier im Deutschlandfunk. Außerdem, Deutschland übernimmt für das kommende halbe Jahr die Ratspräsidentschaft der EU. Nach jahrelangem Streit einigt sich die Union auf ein Modell zur Reform des Wahlrechts und US-Präsident Trump weist Berichte zurück, nach denen er seit langem darüber informiert sein soll, dass Russland angeblich ein Kopfgeld auf amerikanische Soldaten in Afghanistan ausgesetzt hat. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Brennpunkt Natur. Förster und Feuerwehren können mehr gegen Waldbrände tun. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick nach Hongkong. Gestern hat ja der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, dem chinesischen Scheinparlament, das Gesetz gebilligt, dass die kommunistische Führung in Peking Sicherheitsgesetz nennt, das aber in Wirklichkeit die Handhabe liefert, gegen Regierungskritiker hart vorzugehen. Und dieses Gesetz hat unmittelbar Wirkung gezeigt. Zahlreiche Exponenten der Demokratiebewegung haben den Austritt aus ihren Parteien erklärt. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden gab es über 180 Festnahmen. Mehr dazu von Steffen Wurzel.
Der 1. Juli ist normalerweise der wichtigste Aktionstag des Jahres für die Hongkonger Demokratiebewegung. In den vergangenen Jahren gingen teils Hunderttausende auf die Straßen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und gegen den Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Auch heute gab es Proteste, sie fielen aber klein aus. Einige hundert Menschen zogen durchs Zentrum der autonom regierten Finanzmetropole, trotz eines ausdrücklichen Verbots der Behörden. Mit dabei auch der Aktivist und prodemokratische Politiker Avery Ng. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: Gut möglich, dass wir es nie wieder erleben werden, dass 1 Million Menschen demonstrierend durch die Straßen von Hongkong ziehen. Das liegt nicht daran, dass wir plötzlich mit der Regierung zufrieden wären, sondern daran, dass wir nun in Angst leben. Ich habe trotzdem Hoffnung. Vor allem die jungen Menschen in Hongkong werden trotz polizeilicher Verbote und trotz des Sicherheitsgesetzes weiterkämpfen. Am späten Nachmittag Ortszeit bauten einige radikale Protestierer Straßensperren und zündeten Mülltonnen an. Die Hongkonger Polizei war und ist mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, nach Angaben der Polizei mindestens 180, einige davon wegen Verstoßes gegen das neue sogenannte Sicherheitsgesetz. Es wurde gestern von Chinas Staats- und Parteiführung beschlossen und trat noch in der Nacht in Kraft. Tatsächlich wurde bereits um die Mittagszeit ein Mann festgenommen, weil er eine Flagge bei sich trug mit einem Aufdruck Unabhängigkeit für Hongkong. Bis gestern war so eine Aussage durch die im Grundgesetz der Stadt garantierte Meinungsfreiheit gedeckt. Doch das durch Chinas Zentralregierung eingesetzte Sicherheitsgesetz hebelt die Meinungsfreiheit nun teilweise aus. Der Mann muss mit einer Anklage und einer langen Gefängnisstrafe rechnen. Weil das widerspricht der Rechtsstaatlichkeit, die in Hongkong eigentlich gilt, sagte Eric Chung, Juraprofessor an der Hongkong University der Deutschen Welle. Die Art und Weise, wie das Sicherheitsgesetz beschlossen wurde, entspricht vollständig dem Rechtssystem Festland Chinas und nicht dem geltenden Hongkonger Rechtssystem. Deutlich wird heute auf jeden Fall, das sogenannte Sicherheitsgesetz wirkt bereits. Selbstzensur greift um sich in Hongkong. Aus Angst vor Strafverfolgung erwägen mehrere prodemokratische Gruppen, sich ganz aufzulösen, oder sie haben das bereits gemacht. Inhaber von Restaurants und Läden haben Plakate mit prodemokratischen Slogans abgehängt. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten haben ihre Facebook- und Twitter-Konten gelöscht. Und viele Menschen in Hongkong räumen heute ihr Smartphone auf und löschen vermeintlich kritische Fotos, Videos und Texte. Alles aus Angst vor Strafverfolgung. Das ist eine Zäsur in der Geschichte Hongkongs. Das Ende einer Ära, das Ende des Prinzips Ein Land, zwei Systeme, sagte der Aktivist Eric Lai dem Schweizer Radio SRF. Für uns beginnt nun eine Eiszeit, was Freiheitsrechte und Zivilgesellschaft angeht. Ein Blick nach Festland China genügt. Ganz normale Bürger, Anwälte, Aktivisten, alle leben unter Überwachung und mit der ständigen Gefahr, bestraft zu werden. Chinas Staats- und Parteiführung hat ihr Sicherheitsgesetz für Hongkong heute erneut verteidigt. Die autonom regierte Stadt sei ein Teil Chinas und somit sei auch jegliche Kritik aus dem Ausland unangebracht. Gleichzeitig feierte die Kommunistische Partei Chinas heute den 99. Jahrestag ihrer Gründung. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb dazu, Zitat, die Ideen und das Vorgehen der Kommunistischen Partei werden in den Augen der internationalen Gemeinschaft zunehmend relevanter und inspirierend. Zitat Ende.
Gibt es für das Kommando Spezialkräfte noch eine Zukunft? Immer mehr Nachrichten belegten ja, die Sondertruppe hat ganz offensichtlich ein Problem mit rechtsextremen Strukturen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat gestern bereits mitgeteilt, dass eine besonders auffällig gewordene Einheit deshalb aufgelöst wird. In den kommenden Monaten aber hat die KSK die Gelegenheit, sich von innen heraus zu erneuern. Die Ausbildung der Kräfte wird jetzt dem Heer überantwortet. Kramp-Karrenbauer informierte heute den zuständigen Ausschuss. Mehr dazu von Markus Pindor.
Das Kommando Spezialkräfte hat seit seiner Gründung 1996 ein vom Rest der Bundeswehr abgeschottetes Eigenleben geführt. Und deshalb habe sich in Teilen der Eliteeinheit eine toxische Führungskultur etabliert. Diese wiederum habe es ermöglicht, dass rechtsextreme Tendenzen sich insbesondere in einer der vier Kompanien hätten festsetzen können, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Das KSK müsse sich von innen heraus reformieren.
Und wir wollen unseren Blick dabei gerade auf diejenigen im KSK richten, die gerade jetzt dazu beitragen und beigetragen haben und auch weiter beitragen, dass die Mauer des Schweigens durchbrochen wird. Wenn Sie so wollen, wir wollen die Mutigen ermutigen.
Der Maßnahmenkatalog des Verteidigungsministeriums sieht die Auflösung einer von vier Kompanien des KSK vor. Die zweite Kompanie war besonders mit rechtsradikalen Vorfällen aufgefallen. Dem KSK soll außerdem die Oberhoheit über die Ausbildung genommen werden. Offiziere sollen vermehrt aus anderen Teilen der Bundeswehr rekrutiert werden und auch vor der Verwendung in Führungspositionen im KSK bei anderen Bundeswehreinheiten dienen. Ein abgeschottetes Eigenleben soll der Vergangenheit angehören. Zwei Maßstäbe hätten den vorgeschlagenen Reformen zugrunde gelegen, so Annegret Kramp-Karrenbauer.
Zum einen geht es darum zu beurteilen, ob die Maßnahmen dazu dienen und wie gut sie dazu dienen, Rechtsextremisten und rechtsextremistischem Gedankengut schnell und mit aller Konsequenz aus der Truppe zu entfernen. Und auf der anderen Seite ist es vollkommen klar, dass die Fähigkeiten der Bundeswehr zur Durchführung von Spezialoperationen und die Einsatzbereitschaft weiter sichergestellt bleiben müssen.
Die Vermutung, dass in einigen Fällen Rechtsextremisten innerhalb wie außerhalb der Bundeswehr vernetzt gewesen seien, liege auf der Hand, sei aber noch nicht endgültig ausermittelt, so Kramp-Karrenbauer. Damit in Zukunft Rechtsextremisten schneller aus der Truppe entfernt werden können, wird es einen neuen Tatbestand in der Personalführung geben, erläuterte der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn.
Wir wollen einen eigenen Versetzungstatbestand etablieren, das können wir selber aus dem BMVG heraus. Warum dieses? Wir brauchen viel zu lange, um festgestellte Rechtsextremisten aus dem KSK herausversetzen zu können. Hier geht es zunächst mal darum, einen Tatbestand zu etablieren, der uns in die Lage versetzt, dies schneller zu tun.
Die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel begrüßte die Reformen. Dass im KSK nicht früher auf Hinweise reagiert worden sei, bezeichnet Högel als Führungsversagen. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann verwies im ZDF darauf, dass das Problem schon seit einigen Jahren bekannt sei.
Frau Kramp-Karrenbauer hat ein Problem geerbt, was schon bei Frau von der Leyen aufploppte und eigentlich auch schon bei den anderen CDU-Verteidigungsministern, aber offensichtlich wollte man das nicht wahrhaben, weil es unangenehm war. Man glaubt, es sind Einzelfälle. Aber aus diesen Einzelfällen wird jetzt ein großes Ganzes. Und es ist gut, dass die Verteidigungsministerin jetzt handelt.
Das Kommando Spezialkräfte hat eine Bewährungsfrist bekommen. Noch vor kurzem hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer davon gesprochen, mit eisernem Besen Rechtsextremisten in der Bundeswehr zu Leibe zu rücken. Personelle Konsequenzen, etwa bei der Führung des KSK, sind derzeit nicht geplant. Aber sollte sich nichts ändern in der Eliteeinheit, so die Ministerin, dann hätte das Konsequenzen. Eine komplette Auflösung des KSK ist also nicht vom Tisch.
Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 1. Juli 2020. Heute hat Deutschland für einen Monat den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat übernommen. Gleichzeitig füllt Berlin für das kommende halbe Jahr die Funktion der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union aus. Es wird ein Jahr mit vielen Herausforderungen für die Bundeskanzlerin. Da ist die Corona-Krise mit ihren weltweiten Folgen. Da sind die schwierigen Verhandlungen mit Großbritannien über einen Zukunftsvertrag. Und da ist das Vorhaben, eine europäische Asylpolitik wieder in Gang zu setzen. Themen, zu denen Merkel heute im Bundestag befragt worden ist, aber da kamen auch andere Themen zur Sprache. Angela Ulrich berichtet.
Angela Merkel steht aufrecht an ihrem Platz. Sie kennt die Prozedur. Die Fragen sind hart, teils wie Pfeile auf sie abgefeuert. Gleich zu Beginn vom AfD-Abgeordneten Gottfried Curio. Der wirft der Kanzlerin vor, in der Affäre um die umstrittene Taz-Kolumne Polizistenbeleidigung hingenommen, gar den Innenminister von einer Strafanzeige abgebracht zu haben.
Ist es, weil sie nach dem Prinzip regieren, Hauptsache die Linkspresse steht zu uns, weil sie das seit Jahren brauchen für ihre Linksverschiebung der Union?
Merkel blickt Curio an. Sie hält die Hände verschränkt. Aber als es von gegenüber schallt, muss sie lächeln.
Taz ist keine Linkspresse.
Linksextremistisch, ja, danke.
Ich weiß nicht, Herr Präsident, ob die Herrschaften sich erstmal untereinander austauschen wollen.
Jetzt kontert die Kanzlerin.
Ich unterstütze den Innenminister, dass er den Artikel, wir haben Pressefreiheit, das wissen Sie sicherlich, zum Anlass genommen hat, um ein Gespräch mit dem Presserat und mit der Taz zu führen. Ich halte das für genau den richtigen Weg.
Merkel ist gekommen, um zum Start in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nochmal Rede und Antwort zu stehen.
Ich darf im Namen der ganzen Bundesregierung sagen, dass wir entschlossen sind, alles dafür zu tun, dass wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam vorankommen.
Doch das scheint fast abgehakt bei den Parlamentariern. Merkel bekommt freundlichen Applaus. Jetzt will man erst mal Taten sehen. Drängender sind die letzten politischen Großprojekte vor der Sommerpause. Der Kohleausstieg zum Beispiel, den der Bundestag am Freitag verabschieden will. Warum hat man sich nicht mehr an die Empfehlungen der vorgeschalteten Kommission gehalten, will der Grüne Oliver Krischer wissen.
Dass wir die 1:1 umsetzen, das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, wir folgen dem Duktus, dass es da vielleicht auch Enttäuschungen bei den Mitgliedern gibt, dass sie sich noch mehr erwartet hätten, das glaube ich. Ich finde, insgesamt ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt gehen.
Oder die Kosten für die höhere Arbeitslosigkeit. Dass der Steuerzahler ran muss, kritisieren die Linken. Merkel stutzt und pariert.
Also ich muss mal ehrlich sagen, ich erwarte ja selten Unterstützung aus Ihrer Richtung. Aber dass wir hier nicht die höhere Arbeitslosigkeit damit abbilden, dass alle mehr Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen, sondern dass wir die Deckeln und Steuerzuschüsse geben, das ist genau die richtige Antwort für diejenigen Menschen, die wenig verdienen. Und dass Sie das kritisieren, finde ich irgendwie komisch.
Die Kanzlerin wirkt aufgeräumt und zugleich erschöpft. Merkel hat viel telefoniert mit den EU-Partnern vor Beginn ihrer Ratspräsidentschaft. Den Franzosen Macron sogar noch selbst getroffen, auf Schloss Meseberg im Brandenburgischen. Für Merkel ist der EU-Vorsitz ihr letzter großer Aufschlag. Denn dass sie noch länger Kanzlerin bleiben wolle, aber nein, das schließt sie erneut aus im Bundestag.
Ich kenne meine Grenzen der Amtszeit. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die habe ich öffentlich verkündet. Weiß schon.
Aber bis dahin hat Merkel noch jede Menge zu tun. Eine Frauenquote in Vorständen durchsetzen, genauso wie ein Digitalgesetz hinbiegen. Und nicht zuletzt Europa zusammenhalten. Von einer Sommerpause ist die Kanzlerin weit entfernt.
Am Freitag, da kommt der Bundestag ein letztes Mal vor der Sommerpause zusammen. Höchst unwahrscheinlich, dass sich beim Dauerbrenner Wahlrechtsreform bis dahin noch was tut. Immerhin hat sich jetzt schon mal die Unionsfraktion auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigt, denn bereits hier lagen die Interessen teils diametral entgegengesetzt. Nadine Lindner.
Die dringend nötige Reform des Wahlrechts in Deutschland bleibt ein überaus zähes Geschäft. Innerhalb der Großen Koalition hat sich nun immerhin die Unionsfraktion zu einem Kompromissvorschlag durchgerungen. Über mehrere Stunden zog sich die Diskussion in der gestrigen Sitzung, 3 Stunden mit 50 Wortmeldungen. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey erklärt das Ergebnis.
Dass man die Zahl der Wahlkreise in Deutschland von 299 auf 280 reduziert und zum anderen eine bestimmte Anzahl von Überhangmandaten nicht auszugleichen. Der Vorschlag geht von 7 ausgleichslosen Überhangmandaten aus.
Damit würden wohl 630 Abgeordnete im Bundestag sitzen, so Frei. Der mögliche Verzicht auf Direktmandate ist überraschend, denn die CSU hatte das immer abgelehnt. Es ist ein schmerzhafter Schritt, das macht Unionsfraktionsvize Frey im Gespräch mit dem Hauptstadtstudio noch einmal deutlich.
Ein Ausdruck von Bürgernähe, von Greifbarkeit von Abgeordneten für Bürgerinnen und Bürger ein hohes Gut, das natürlich mit der Reduktion der Wahlkreise vermindert wird.
Erschwert wird die Reform der Wahlkreise durch den Umstand, dass die Direktkandidaten in den Wahlkreisen für die Bundestagswahl 2021 schon seit dem 25. Juni aufgestellt werden können. Wenn sich der Zuschnitt der Wahlkreise ändert, müssten die Kandidaten neu gewählt werden. Hintergrund der Reformbemühungen beim Wahlrecht ist der Umstand, dass der Bundestag aktuell 709 Mitglieder hat, die Regelgröße aber bei lediglich 598 liegt. Grund sind die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate, die den Bundestag nach der nächsten Wahl sogar auf über 800 Abgeordnete aufblähen könnten. Das ist nicht nur teuer, sondern geht auch zulasten der Arbeitsfähigkeit. Nach der eigenen Einigung soll es nun nach dem Willen der Union auf einmal ganz schnell gehen. Wenn man sich in dieser Woche noch mit dem Koalitionspartner SPD einig würde, könnte man schon im September das parlamentarische Verfahren anstoßen. Der Ball liegt damit im Feld des Koalitionspartners SPD, die eigentlich eine Obergrenze von 680 Abgeordneten will. Aber die Sozialdemokraten wollen sich auf der anderen Seite auch nicht drängen lassen. In dieser Woche sei ein Ergebnis ausgeschlossen, so sagte es der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider. Während die Große Koalition also mit sich ringt, wird die Opposition hingehalten. Wohl auch deshalb wurde heute wieder einmal im Innenausschuss nicht über den gemeinsamen Gesetzesentwurf von FDP, Linken und Grünen gesprochen. Damit kann darüber am Freitag im Bundestag nicht abgestimmt werden. Dieser Entwurf sieht 250 statt 299 Wahlkreise vor. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle ist im Auto auf dem Weg nach Niedersachsen. Seine Enttäuschung über die Verschiebung ist ihm trotzdem deutlich anzuhören.
Das Verhalten der Großen Koalition ist eine Farce. Der gemeinsame Gesetzesentwurf von Grünen, Linken und FDP liegt seit über einem Jahr vor.
Zum Unionskompromiss sagt FDP-Mann Kuhle, dass der viel zu unkonkret sei. Die Grünen sind aufgebracht und bewerten die Einigungschancen für eine baldige Wahlrechtsreform skeptisch. Es wird deutlich, dass die Koalition blank und handlungsunfähig ist, erklärte die Grünen-parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann.
Dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder in der Vergangenheit in manchen Fällen als Vergehen und nicht per se als Verbrechen geahndet werden konnte, es ist für viele Normalbürger wohl kaum nachvollziehbar. Auch die Union hat dazu gedrängt, das zu ändern. SPD-Justizministerin Christine Lambrecht hat nach einigem Zögern eine Kehrtwende hingelegt und das Thema zu ihrer eigenen Sache gemacht. Heute stellte sie die von ihr geplanten Änderungen vor. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Die Strafen für sexualisierte Gewalt an Kindern sollen teilweise deutlich steigen. Am Vormittag stellte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Details ihres Vorschlags vor. Der Grundtatbestand des Kindesmissbrauchs soll mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 15 Jahren bedroht sein, statt bisher von 6 Monaten bis 10 Jahre. Der Begriff des Missbrauchs soll dabei durch den der sexualisierten Gewalt ersetzt werden.
Kinder sind keine Sache, sie können nicht missbraucht werden und es ist auch kein Gebrauch, sondern es ist Gewalt, die ausgeübt wird und das wird sich auch im Gesetzestext ausdrücken.
Ein minderschwerer Fall ist nicht vorgesehen, allerdings soll der Richter von Strafe absehen können, wenn annähernd Gleichaltrige einvernehmlich sexuelle Handlungen vornehmen. Den Fall eines Zungenkusses zwischen einem Jugendlichen und einem Kind hatte Lambrecht selbst zu Beginn der Debatte als ein Beispiel genannt, warum sie damals nicht generell vom Verbrechenstatbestand ausgehen wollte. Auch bei Taten ohne Körperkontakt soll die Strafe steigen auf mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe. Gemeint sind zum Beispiel sexuelle Handlungen, bei denen sich jemand von einem Kind zusehen lässt. Der vom Gesetz sogenannte schwere Fall des Kindesmissbrauchs ist schon jetzt Verbrechen. In Zukunft soll es hier keine Möglichkeit mehr für den Richter geben, die Strafe zu mildern. Das bedeutet unter anderem, dass ein verurteilter Wiederholungstäter in jedem Fall eine Gefängnisstrafe droht, auch etwa für den Griff an den Po eines Kindes.
Wir müssen ein klares Signal an diese Täter senden. Ihr dürft euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, sondern da, wo wir können, nehmen wir die Herausforderung an, den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu gewinnen.
So begründete Lambrecht das Reformpaket. Neben verschiedenen weiteren Verschärfungen ist darin auch vorgesehen, dass der Besitz und das Verbreiten von Kinderpornografie zum Verbrechen hochgestuft wird.
Denn hinter jeder Kinderpornografie, hinter den meisten Fällen, steckt auch ein Missbrauch. Und das muss deutlich werden. Das sind keine fiktiven Bilder, das sind keine Schauspieler unterwegs, sondern hier werden Kinder missbraucht. Und hier wird Kindern unglaubliches Leid zugefügt.
Untersuchungshaft soll auch möglich sein, wenn keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr besteht. Folge der Hochstufung zum Verbrechen ist auch, dass weniger leicht Bewährungsstrafen verhängt oder Verfahren eingestellt werden können. Sie sei zuversichtlich, betonte Lambrecht, dass die Länder nun auch mit mehr Richterstellen reagierten.
Aber dann muss eben auch bei dem jeweiligen Gericht die personelle Ausstattung so sein, dass die Verfahren zügig durchgeführt werden.
Fachleute hatten kritisiert, dass höhere Strafen im Bereich der sexualisierten Gewalt an Kindern wenig ausrichten und sich andere Maßnahmen gewünscht. Manche davon finden sich nun auch in dem Paket. Lambrecht wünscht sich in jedem Bundesland einen unabhängigen Beauftragten als Ansprechpartner, wie es ihn im Bund bereits gibt. Außerdem sollen Richter auf die Problematik besser vorbereitet werden.
Es ist wichtig, dass diejenigen, die in solchen schwierigen Verfahren, wo sie weitreichende Entscheidungen treffen, auch entsprechend ausgebildet sind. Und das ist in der Juristenausbildung momentan nicht der Fall, weil die psychologische Ausbildung, den Blick darauf zu haben, was dieses Kind auch erklärt und wie es erklärt, nicht vorgesehen ist. Und das will ich ändern.
Geht es nach der Justizministerin, könnte das Paket noch in diesem Jahr gesetzt werden.
Israels Premier Benjamin Netanyahu, er hat ja bereits vor Wochen angekündigt, nach Bildung seiner neuen Regierung Teile des Westjordanlands annektieren zu wollen. Wie soll sich die Bundesregierung dazu positionieren? Sie ist einerseits klar der Überzeugung, ein solcher Schritt wäre klar völkerrechtswidrig, doch Teilen der Opposition reichte das nicht. Klaus Remme über die heutige Debatte im Bundestag.
Die besondere Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels wurde in der Debatte parteiübergreifend hervorgehoben, dennoch ist die Position der Bundesregierung heikel. Während der Ratspräsidentschaft muss Berlin auch für eine gemeinsame Positionierung der Europäischen Union sorgen. Gerade mit Blick auf die Tonlage der Israel-Kritik gibt es zwischen den EU-Partnern aber gravierende Unterschiede. Die heutige Parlamentsresolution kann möglicherweise als politische Rückendeckung genutzt werden. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, der dringlichen Forderung an die israelische Regierung Nachdruck zu verleihen, von einer Annexion von Teilen des Westjordanlandes abzusehen, die im Widerspruch zu internationalem Recht stünde. Für die Regierungskoalition formulierte Außenminister Heiko Maas den schmalen Grat der deutschen Außenpolitik in dieser Frage so:
Deutschland fühlt sich Israel verpflichtet. Das ist ein Teil unserer historischen Verantwortung. Das gilt aber genauso für die Einhaltung der Grundsätze des Völkerrechts. Und wenn sich daraus ein Konflikt ergeben sollte, dann müssen wir das auch aushalten. Dazu zu schweigen, ist keine Alternative. Und das müssen dann auch die aushalten, die dafür verantwortlich sind.
Grundsätzliche Kritik kam von der AfD. Israel betreibe eine national gesinnte, realistische Politik, Deutschland einen irrationalen Wertefundamentalismus, der sich Außenpolitik nenne, so Anton Friesen und weiter.
Wir können natürlich daneben stehen und schreien, böse, 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 das ist Weltpolitik auf Kindergartenniveau. Oder wir können versuchen, diesen Prozess mit Augenmaß zu begleiten und auch neuen Ansätzen die Chance zu geben, die sie brauchen. Gerne auch im Rahmen einer gesamten Nahostkonferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, wie wir sie vorschlagen.
Für die FDP verwies der außenpolitische Sprecher Bijan Jirsarei auf die Tatsache, dass man die israelischen Pläne weder im Detail kenne noch wisse, ob Netanyahu seine Annektierungsabsichten auch umsetze. Eines jedoch, so der liberale Politiker, sei gewiss:
Nachhaltige, friedliche Lösungen für diese komplexe Region wird es nur im Rahmen eines diplomatischen Prozesses unter Beteiligung aller Parteien geben, sonst nicht, meine Damen und Herren.
Omid Nuripur sprach für die Fraktion der Grünen. Auch er kritisierte die Pläne Israels und warnte vor allem vor den Folgen für die Stabilität der Region.
Wir stehen auf der Seite Israels. Deshalb lehnen wir, und genau deswegen lehnen wir die Annexionspläne ab, die nicht nur die Stabilität in der Region, nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser bedrohen, sondern auch die Sicherheit unserer israelischen Freunde.
Einzig die Linkspartei forderte, den Verweis auf die Völkerrechtswidrigkeit der Pläne Israels mit klaren Konsequenzen zu verknüpfen. Falls Netanyahu Teile des Westjordanlandes annektiere, müsse Deutschland den Status der Palästinenser aufwerten, Palästina anerkennen. Gregor Gysi.
Der Ruf von Israel wird bei Realisierung der Annexionspläne weltweit noch deutlich negativer. Das trifft ebenfalls weltweit alle Jüdinnen und Juden. Weder sie noch Israel werden dadurch sicherer. Im Gegenteil.
Der Koalitionsantrag wurde mit den Stimmen von Union, SPD und FDP angenommen. Grüne, AfD und Linkspartei enthielten sich.
Soll die Bedeutung der Weltgesundheitsorganisation WHO genannt werden in einer Resolution des Weltsicherheitsrats zur Corona-Pandemie oder soll sie das nicht? Darüber lagen die USA und China seit Wochen im Streit. Jetzt haben sich beide Seiten auf einen Formelkompromiss geeinigt. Mehr dazu aus New York von Peter Mücke.
Offiziell angenommen wird die Resolution im Laufe des Tages, doch bereits jetzt haben alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrats dem Text zugestimmt, heißt es aus Diplomatenkreisen. Darin wird die Forderung von UN-Generalsekretär Guterres nach einem weltweiten Waffenstillstand während der Corona-Pandemie unterstützt. Bereits gestern hatte der deutsche UN-Botschafter Heusgen im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York den Durchbruch bei den Verhandlungen verkündet. Monatelang hatten sich vor allem die USA und China über den Resolutionstext gestritten. Dabei ging es um die Nennung der Weltgesundheitsorganisation WHO. US-Präsident Trump wirft der Organisation vor, im Sinne Chinas zu handeln und wollte sie nicht in dem Text erwähnt sehen. Peking dagegen bestand bis zuletzt darauf. Im neuen Entwurf wird die WHO zwar jetzt nicht direkt genannt, aber auf eine Resolution der UN-Vollversammlung verwiesen, die die Weltgesundheitsorganisation erwähnt. Die Zerstrittenheit des mächtigsten UN-Gremiums angesichts der größten Gesundheitsbedrohung der Gegenwart war in den vergangenen Wochen von Ratsmitgliedern bereits als Schande, die Diskussion über die Nennung der WHO als verrückt bezeichnet worden. Bundesaußenminister Maas sprach von einem weiteren Beleg dafür, dass der Sicherheitsrat kurz vor der Handlungsunfähigkeit stehe. Maas soll morgen eine Sitzung des UN-Gremiums zum Thema Corona leiten. Deutschland sitzt seit heute einen Monat lang dem Sicherheitsrat vor.
Hat die russische Regierung Taliban-Kämpfern ein Kopfgeld für die Tötung amerikanischer Soldaten im Afghanistan-Einsatz gezahlt? Und vor allem, war das Weiße Haus, war Donald Trump darüber informiert? Berichte der New York Times scheinen das nahezulegen und das könnte Trump ein weiteres Mal in Schwierigkeiten bringen. Jan Bösche, unser USA-Korrespondent, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Bösche, was genau sagen die Berichte und welche Belege dafür gibt's?
Ja, die Berichte von der New York Times, aber auch von anderen Zeitungen und Nachrichtenagenturen in den USA verweisen darauf, dass die Geheimdienste offenbar Hinweise haben, dass russische Geheimdienste Kämpfer der Taliban oder den Taliban nahen Kämpfer bezahlt haben soll, amerikanische Soldaten anzugreifen. Die Hinweise sind Geheimdienstinformationen, also es gibt nicht wirklich handfeste Belege. Nach neuesten Berichten der New York Times haben die Geheimdienste aber zum Beispiel auch Geldbewegungen verfolgt. Es soll Durchsuchungen in Afghanistan gegeben haben, wo man entsprechende Belege und auch Geldsummen gefunden hat, um eben halt diese Angriffe auszuführen. Es gibt Hinweis auf einen Angriff im April des vergangenen Jahres, ein Bombenangriff, bei dem 3 Marines getötet wurden. Laut diesen Berichten ist das ein Angriff, der auf diese Zahlungen zurückzuführen ist.
Wie reagiert das Weiße Haus? Wie reagiert Donald Trump?
Gehetzt, muss man sagen. Der Druck ist natürlich, die Frage ist, hat der Präsident davon gewusst und wann wusste er davon? Übers Wochenende war die Verteidigungslinie, dass der Präsident nicht gebrieft worden sei, weil die Geheimdienstinformationen nicht solide genug seien, nicht verifiziert genug seien und die Geheimdienste selber daran noch untersuchen würden. Robert O'Brien, der nationale Sicherheitsberater, sagte heute, die CIA selber habe entschieden, den Präsidenten nicht zu briefen. Offenbar aber laut dieser Berichte waren diese Vorwürfe in Briefingmaterial aufgeführt, das der Präsident täglich bekommt, von dem es aber immer heißt, er würde es nicht unbedingt lesen. Der Präsident selber hat heute jetzt wieder eine andere Verteidigungslinie aufgemacht. Er hat gesagt, diese ganze Frage dieser Zahlungen sei erfunden von den Medien, um ihn und seiner Partei zu schaden. Und diese geheimen Berichte, diese geheimen Quellen würden gar nicht existieren. Das ist allerdings eine Sichtweise, die selbst von dem vorsichtigen Verhalten seiner Mitarbeiter nicht gedeckt wird.
Also da gibt es mittlerweile unterschiedliche Darstellungen. Wie schwerwiegend unterm Strich sind denn diese Vorwürfe und könnten die Trump im Wahlkampf gefährlich werden?
Es ist sicherlich angesichts der vielen Probleme, die der Präsident gerade hat. Die Wirtschaft ist nicht mehr so rosig, wie er wollte. Die Frage, wie er mit der Corona-Krise umgegangen wird, wird heftig kritisiert. Ist das ein weiterer Baustein, wo er sich rechtfertigen muss? Denn die zentrale Frage ist schon, wenn der Präsident nicht davon wusste, warum wusste er davon nichts? Warum haben seine Mitarbeiter ihn nicht gebrieft? Hatten sie vielleicht Sorge, dass er damit falsch umgeht? Oder hat er sich dafür nicht interessiert? Sein Verhältnis zu Russland steht jetzt wieder in der Debatte. Er ist mit Russland in den vergangenen Monaten und Jahren sehr vorsichtig umgegangen, also auch in diesem Fall. Und das Ganze stellt natürlich auch seinen Erfolg in der Afghanistan-Politik in Frage. Dort hatte seine Regierung ja einen Vertrag, ein Abkommen mit den Taliban geschlossen. Das Ganze, die Verhandlungen, die jetzt weitergehen sollten, kommen auch nicht wirklich voran. Also diese ganze Frage, wie umgehen mit Russland, wie umgehen in Afghanistan und die Frage, was tut der Präsident, um amerikanische Soldaten zu schützen? Das sind die entscheidenden Fragen, die jetzt im Wahlkampf sicherlich aufkommen und die für ihn auf jeden Fall nicht hilfreich sind.
Also neue Schwierigkeiten für Donald Trump. Informationen dazu waren das live von Jan Bösche aus Washington. Schönen Dank. Der Hinweis noch auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zu dem Thema Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.